Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem Podcast mit Danguale
und der Mai
bei Style
and Soul.
So, und wir haben heute unerwarteten Besuch. Ich wusste auch nichts davon, dass wir dass Mai mal eben spontan jemanden mitbringen wird, und da war ich ganz, ganz positiv überrascht, denn heute haben wir einen Starfotografen zu Gast, Marius Engels, und er fotografiert unter anderem Stars wie Sky Dumont und Mozi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Franziska Knuppe und so weiter und so weiter. Also die Liste ist ellenlang, und und wir sind sehr, sehr gespannt auf die ganzen Promi-Geschichten und was Marius so uns erzählen wird und Einblick geben wird. Dann, Marius, erzähl mal, was machst du so Schönes?
Ja, also erstmal danke, Mai, dass du mich entführt hast aus einem Meeting heute Nachmittag und gesagt hast, du sitzt heute Abend in meinem Podcast. Ich bin dann hinter dir hergefahren und jetzt hier im Aufnahmestudio. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Du hast mich ja schon vorgestellt. Vielen Dank. Starfotograf finde ich immer ein bisschen schwierig, den Begriff. Das ist ein bisschen RTL2 behaftet. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, für die meisten Leute zeigt das ganz gut, was ich tue. Ich fotografiere hauptsächlich Celebrities. Also nicht auf dem roten Teppich, sondern im großen Studio. Starfotograf für mich bedeutet aber eigentlich eher, dass du nicht Stars fotografierst, sondern dass du durch deine Fotografie selbst ein Star bist. Und das bin ich nicht, ganz ehrlich. Da gibt es Kollegen, die wirklich Stars der Fotografie sind. Und das ist noch ein weiter Weg, bis ich da hinkomme. Bis dahin fotografiere ich nur Stars.
Also ja, da hast du recht, aber trotzdem für den normalen Menschen da draußen ist das schon irgendwo hängt zusammen. Doch, ne, weil man eben Stars vor der Linse hat, dann hat man so einen Fotograf und dann kommt dabei Starfotograf raus.
Na, dann wäre ja jeder Paparazzi auch ein Starfotograf.
Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt.
Das ist das Vokabular der Branche, was noch nicht ganz ausgereift ist, glaube ich.
Okay, ich verstehe. Mal gleich dich fragen, wie bist du dazu gekommen, überhaupt zu fotografieren? War das so diese typische Geschichte, ein kleiner Junge, der schon davon immer geträumt hat, ein Fotograf zu werden?
Ja, der mit seinem Smartphone früher schon immer die Familienangehörigen fotografiert. Nein, Handys gab es ja noch nicht damals. Also alt bin ich nicht, aber das gab es halt noch nicht. Aber es hat sich abgezeichnet, dass ich ein Interesse habe für Kreativität und Malerei und auch Fotografie und Gestaltung. Und da bekam ich zum Geburtstag, glaube zum 14. oder 15. Geburtstag, bekam ich eine Spiegelreflexkamera geschenkt von meinen Eltern. Und da habe ich dann meine ersten Versuche, analog damals noch auf Film, gewagt im Bereich Fotografie, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich wurde dann auch im Kunstunterricht damals gefördert. Es gab dann eine Fotografie-Arbeitsgemeinschaft und dann wurden Filme richtig entwickelt, und das hat alles dazu beigetragen, dass das Thema Fotografie für mich halt irgendwann immer wichtiger wurde. Und ich habe viele Freunde, die mittlerweile alle Profimusiker sind, und die sind damals auf mich zugekommen, haben gesagt, Mensch, Marius, wir brauchen ein Bandfoto. Du hast doch immer so eine Kamera dabei. Und dann habe ich damals mein erstes Foto gemacht, was mich dann natürlich wahnsinnig gefreut hat, dass das dann irgendwo in der Zeitung gedruckt wurde. Und das Beste war, danach gab es noch einen Kasten Bier. Und ich glaub sogar 50 Euro. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, damit kann man Geld verdienen. Man macht ein Foto und dann kriegt man gleich hier Cash. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da
Neue Möglichkeiten.
Und dann kamen natürlich dann immer mehr dann Leute, die gesagt haben, ach, kannst du bei uns auch ein Foto machen? Und dann wurden aus 50 Euro wurden dann 100 oder 200. Und dann, und dann irgendwann überlegst du dann, ob du das Ganze studierst. Und dann
Hast du studiert?
Nee, ich habe nicht studiert. Es gab eine Aufnahmeprüfung damals für einen Studiengang Fotografie. Da gab es irgendwie 2.500 Bewerber. Dann musstest du ein Auswahlverfahren machen. Dann wurde noch ein Test gemacht. Und dann haben sie dann später, ich glaube, 100 Leute eingeladen. Dann bin ich da hingegangen und habe meine Mappe hingelegt. Und dann fragte dann der Professor da, was was wollen Sie denn hier? Ich so, ja, studieren würde ich gerne. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, ah, Herr Engels, also das lassen Sie mal besser. Ich glaube nicht, dass Sie hier der Richtige sind. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bin ich doch nicht so talentiert, wie ich angenommen habe. Aber sagten sie, nee, also ehrlich gesagt, Ihre Photoshop-Künstler, also Sie könnten Photoshop-Seminare an unsere Erstsemestler geben. Gehen Sie bitte in eine Großstadt, lassen Sie das hier, fangen Sie bei einem Starfotografen an oder so und fangen Sie an zu arbeiten. Und das habe ich gemacht, dann bin ich nach Hamburg gegangen, glaube 3 Tage später, habe aber darauf bestanden, dass die Professoren mir einen Zettel ausfüllen. Sie haben hier die Aufnahmeprüfung bestanden, sie hätten einen Studienplatz, das musste ich meiner Mutter zeigen. Sonst hätte sie es mir wahrscheinlich nicht geglaubt und mich nicht in Zug gesetzt. Ja, und dann habe ich den Werdegang des Fotografen eingeschlagen, so wie früher, glaube ich, die meisten gemacht haben, irgendwo zu assistieren und dir abzugucken, was jemand anders macht und als kleinstes Glied in der Kette mitzulaufen und sich dann hochzuarbeiten. Und dann irgendwann kommt dann die Selbstständigkeit.
Und wie lange bist du schon dabei?
Ja, ich glaube, seit, so dass ich da wirklich gut leben kann, sind es jetzt ja 10 Jahre, glaube ich. 10 Jahre mache ich das jetzt und das ging stetig bergauf. Du machst dich nicht sofort selbstständig, du baust dir natürlich schon vorher einen Kundenstamm auf, für die du nebenbei ein bisschen arbeitest, dass du nicht so total in ein Loch fällst. Ne? Das Risiko kannst du nicht eingehen. Aber das geht relativ schnell, wenn du gut bist und damals auch, wenn du damals noch günstig warst. Ne? Dann hast du halt den Kunden halt eine... Das war für dich natürlich dann viel, viel Geld, was du dann gekriegt hast für einen Tag Arbeit oder natürlich mit Vor- und Nachbereitung hast du eine Woche zu tun. Aber dafür haben dann Kumpels irgendwie einen ganzen Monat gearbeitet. So. Und die Kunden haben natürlich damals schon eine gute Qualität bekommen. So. Und so baut man sich dann einen Kundenstamm auf, den ich zum Teil sogar heute noch halte.
Wenn man gute Arbeit liefert, ist es ja auch kein Wunder.
Ich hätte tatsächlich eine Frage, weil mich würde das tatsächlich mal interessieren, wie das bei den Fotografen ist. Also als ich als Make-up-Artist angefangen habe, ich bekomme ja ständig die Frage gestellt, wie viel kann ich verlangen für den Auftrag oder wie viele Jahre Erfahrung brauche ich, um das zu bekommen? Wonach hast du dich denn orientiert?
Diese Geldfrage, das umtreibt viele Fotografen. Ehrlich gesagt, wusste ich das nicht so wirklich. Also als ich in der Zeit, wo ich noch gelernt habe, also da wurde über Preise gar nicht gesprochen. Ich wusste gar nicht, wie der Tagessatz von meinem damaligen Chef war. Das wurde von uns ferngehalten, von uns Assistenten. Und irgendwann hört man da so ein bisschen drumherum und dann guckt man natürlich auch im Internet, da gibt's so Vergleiche und so, das kriegt ein Werbefotograf, das kriegt ein Pressefotograf, das kriegt ein Fotograf, für der Autos fotografiert. Und ich habe dann irgendwann mal eine Summe angesetzt und die habe ich dann mit der Zeit dann auch erhöht. Und am Anfang habe ich natürlich Sachen auch nicht berechnet, wie Festplatten oder Auswahltage oder Location-Tage und Besichtigungen, Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist ja viel Gratisarbeit, die ich geleistet habe damals, im Prinzip, die ich nicht im Kostenvoranschlag hatte. Die ich aber heute natürlich berechnet, sonst kannst du kein erfolgreiches Business führen. Das funktioniert nicht. Ne? Also das reicht nicht, wenn du einfach einen hohen Tagessatz hast. Du musst auch wirklich kalkulieren, wie viel Tage Vorbereitung brauche ich für eine Produktion. Und wenn du jetzt ein großes Celebrity-Shooting hast, wo du am Ende irgendwie 40 Leute, 45 Leute am Set hast, dann hast du da viele Tage, wo du planst, wo Shuttle Services, Catering, Garderobenwagen, Maskenwagen, das ist ja teilweise mit einer Filmproduktion vergleichbar, mit einer kleinen. Und das muss man schon kalkulieren können.
Ich glaube nämlich, dass viele können sich da gar nicht so vorstellen, wie das normalerweise abläuft. Und du sagst ja schon, 40 Leute für eine Produktion, das hört sich tatsächlich an wie ein kleiner Film.
Eher. Ja, das sind dann aber auch die ganz großen Nummern. Ne? Das ist dann zum Beispiel, wenn du für eine Fernsehserie, wir haben es mal für die Bunte, habe ich eine große Doppelseite fotografiert mit einer Fernsehserie. Und da sind natürlich alle Darsteller da und da sind dann viele Maskenbildner da vor Ort und Stylisten. Und dann brauchst du auch die Manpower, wenn du vor allem on location, wir haben in der großen Fabrikhalle dann fotografiert. Ich muss natürlich sagen, wenn ich da morgens irgendwie mit dem Auto dann aufs Gelände drauf fahre und auf einmal stehen dann irgendwie 3-4 LKWs da und da laufen so viele Leute rum und mein Assi sagt, ja, viel Spaß, die musst du heute hier beschäftigen und entertainen, dann schluckst du schon erstmal, darfst du nicht anmerken lassen, ne, dass du dann da die Kontrolle drüber haben musst und die Kontrolle auch nicht verlieren darfst. Ne? Also wenn du, das ist ja teilweise wirklich ein Sack Flöhe hüten, wenn du so viele Gewerke, die miteinander zusammenarbeiten, da hast du die Stylisten, du hast die Haare-Make-up-Leute, du hast die Assistenten, dann hast du die Produzenten, die Kunden, dann hast du Redakteure da, dann hast du meistens noch ein Kamerateam, was einem grundsätzlich irgendwo ein Kabel zwischen die Füße spannt. Das musst du schon im Griff haben.
Und es ist auch sehr viel Verantwortung. Also, weil du bist ja derjenige, der sagt, okay, das muss so und so ablaufen.
Ja, du, am Ende des Tages muss halt das Foto rauskommen, für das du bezahlt wirst. Aber das Problem hatte ich nie. Also, das muss ich sagen, ich plane meine Jobs relativ genau vorher. Und ich würde mich ja auch eher so als Werbefotograf bezeichnen. Also, das ist schon viel Planung dahinter. Und deswegen bin ich auch relativ entspannt, wenn ich an den Job rankomme. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich weiß, welches Licht ich mache. Ich überlege mir, ich habe natürlich Referenzen oder Moodboards, wo ich mir Beispielbilder raussuche, wo ich sage, Mensch, guck mal hier, da sitzt sie gut und oder das ist ein tolles Foto, wo zwei nah aneinander stehen können. Dann visualisiert man das Ganze ein bisschen vor. Deswegen gehe ich, je besser ich vorbereitet bin vor einem Job, desto entspannter bin ich am Shooting-Tag und kann das Shooting dann mehr genießen.
Ich meine, Marius, du bist ja auch ein Vollprofi. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben? Ich meine, es gibt ja viele Fotografen da draußen, die gerne da wären, was du heutzutage beruflich machst. Was würdest du denen so mitgeben?
So viel zu fotografieren wie möglich. Und vor allem sich nicht vor schwierigen Produktionen drücken. Bei jedem ist schon viel schiefgelaufen. Also ich kenne keinen, der mir nicht schon irgendeine Horrorgeschichte erzählt hat, von wegen Kamera kaputt oder das Wetter hat überhaupt nicht mitgespielt. Aber je häufiger man so Situationen erlebt, desto besser bist du nächstes Mal vorbereitet. Also es sind so die kleinen Sachen. Wenn du draußen fotografierst und du willst eine Lampe draußen hinstellen, du hast natürlich immer irgendwo Sachen dabei, um eine Lampe einzuwickeln und gegen Nässe zu schützen. Und du hast von jedem mittlerweile irgendwann ein Backup dabei und du hast immer gewisses Werkzeug, was dir irgendwann fehlen könnte. Dein Equipment wird mehr. Das heißt, mehr Equipment heißt auch mehr Sicherheit. Habe ich zumindest häufig das Gefühl, denn ich kann dann auf mehr Situation reagieren. Also es ist ein nicht aufhörendes Learning.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Was würdest du sagen, wo du meintest, auch so sagen wir mal 40 Leute Crew, für so einen Shooting, was würdest du schätzen, wie lange hast du dafür die Vorbereitung? Also Wochen, Monate?
Nee, so lange war es nicht. Also die Idee für dieses Shooting, das war tatsächlich das Shooting, die Shooting-Idee kam, ich glaube, ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher. Dann gab es aber eine Umbesetzung im Cast und dann wurde das Ganze nochmal verschoben. Und dann später haben wir das dann, ich glaube, mit einem sogar geänderten Cast dann fotografiert, die ganze Geschichte. Aber das dauert schon, bis du die richtige Location hast und bis alles richtig vorbereitet ist. Ich würde mal sagen, da geht bestimmt eine Woche Vorbereitung, also intensive Vorbereitung, eine Woche. Geht da ins Land und Nachbereitung sicherlich anderthalb Wochen, kann man rechnen. Also du hast mit dem ganzen Ding summa summarum vielleicht 3 Wochen zu tun.
Also eigentlich würde ich sagen, aber trotzdem sportlich für so eine Riesenproduktion.
Naja, es sind ja nur Vollprofis, die das machen. Ne? Also das, du hast natürlich Unterstützung von einer Produktionsfirma, die sowieso mit der Fernsehserie grundsätzlich dreht. Das sind alles Leute, die können einfach ihren Job. Da muss man nichts mehr erklären und mein Team irgendwie Haare, Make-up, muss man sich keine Gedanken drum machen, wenn man schon so lange zusammenarbeitet. Die Assistenten wissen, was zu tun ist. Also da sind jetzt nicht so große Dinge, die jetzt da groß schieflaufen können. Das Problem sind dann, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, dann 8 Promis dann da im Set stehen hast, die auch natürlich alle super aussehen wollen und das ist dann das Ding, wenn man die dann alle zu einem Gruppenfoto zusammen bekommen möchte, ist es schwierig, vor allem wenn Leute nebenbei noch irgendwie eine Netflix Serie in Südfrankreich drehen und die Schauspielerin noch schnell den Flieger kriegen muss und dann wird es schwierig und ich dann für das entscheidende Foto dann insgesamt nur 30 Minuten hatte. Dann wird es schwierig.
Okay, hört sich sehr sportlich an, würde ich mal meinen.
Aber macht aber auch sehr viel Spaß.
Wollte ich gerade sagen, aber es hört sich auch wahnsinnig nach Spaß an. Also da kriege ich schon wieder voll Lust drauf auf so ein Shooting eigentlich, obwohl es sehr oft einfach nur extrem stressig ist. Aber die 30 Minuten danach und dann das Ergebnis eben, was man in der Hand hält, diese Fotos, dann denkt man sich, okay, scheiße, es war's wert.
Ja? Auf jeden Fall.
Würde ich auch mal sagen. Du, Celebrities bist du ja dazu gekommen, auch durch dein Netzwerk, also zu fotografieren.
Ja, ist natürlich auch mal ein bisschen Glück dabei. Irgendwann fängt man.
Und auch können natürlich.
Und, ne? Ja, vielleicht auch das. Naja, also diese Promi-Nummer, das habe ich mir gar nicht so ausgesucht. Ich wollte Mode machen. Ne? Also ich wollte klassisch Modefotograf werden. Das fand ich immer toll. Das kannte ich aus dem Fernsehen. Das fand ich immer super. Und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich dann auch gerne Mode machen. Ich habe dann einen Katalog gemacht und bin dann irgendwo hingereist und haben wir irgendwie irgendwo in der Wüste gestanden und dann habe ich da irgendwie meine 12, 14 Seiten Katalog geschossen. Das hat auch, war auch total, total toll. Aber irgendwann kam es dazu, dass ich dann natürlich durch mein Netzwerk, was ich da mittlerweile hatte, dass dann irgendwann mal kam, Mensch, kannst du mal den und den fotografieren, die Sängerin oder den Schauspieler. Und ich habe dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Schauspieler und Musiker fotografiert und hatte mich dann vorgeschlagen bei einer Fotografenrepräsentanz. Das ist so wie eine Modelagentur für Fotografen so ungefähr. Die kümmern sich dann ums Booking und wahrscheinlich auch ein bisschen um Akquise. Da hatte ich mich dann vorgestellt und wollte Modefotograf werden. Und da sagte dann der Inhaber, also ganz, ganz tolles Licht und du kannst dein Handwerk, hast gut gelernt, das ist alles super. Aber Mode, du, das ist so überlaufen. Hast du noch ein paar andere Bilder? Und dann hatte ich noch ein iPad dabei, da waren noch mal ein paar andere Fotos, unter anderem diese ganzen Musikerbilder drauf. Und da sagte er, du, ganz ehrlich, du, diese Promi-Bilder und diese Porträts von den Musikern, die sind richtig gut. Mach mal was in der Richtung, weil der Markt wird kommen, das war vor 10 Jahren, die sagten dann, der Markt mit den Models, das wird irgendwann schwierig werden. Es wird immer mehr mit Testimonials gearbeitet, mit Prominenten, die Werbung machen für Marken. Spezialisier dich da drauf. Und dann habe ich das gemacht. Mhm. Und dann habe ich dann ein bisschen da meinen Fokus drauf gelegt und habe dann auch Kunden dahingehend dann akquiriert und dann auf meiner Website. Ich glaube, da sieht man jetzt mittlerweile auch nur noch Promi-Bilder, glaube ich. Weil das macht auch viel mehr Spaß. Ne? Also ich muss da nicht mehr irgendwie 20 Motive am Tag machen, sondern der Kunde ist froh, wenn er 3 Bilder von Guido Maria Kretschmer hat, so ungefähr. Oder 4. Und du hast meist nur eine Stunde Zeit. Du hast ein begrenztes Zeitfenster. Das heißt, du musst auch in der kurzen Zeit extrem abliefern. Und das ist halt selten, dass man dann mit einem Celebrity den ganzen Tag dann shootet. Sondern es ist meistens, dass du irgendwo ein Zeitfenster bekommst. So, weil meistens wird dann an einem Job werden dann gleich mehrere Sachen abgefrühstückt, ne? Dann wird, ich weiß nicht, Sky Dumont wird dann gebucht, dass er irgendwo in einer Talkshow sitzt und irgendwas anmoderiert und nebenbei werden dann aber noch Fotos benötigt für das Resort, wo dieses Interview gehalten wird oder so und dann machst du dann solche Fotos und nebenbei habe ich dann nochmal schnell die Sekunde, wo ich dann meinen persönlichen Portfolioschuss mache. Und das sind dann die Bilder, die dann später auch in Verkauf gehen und die ich auch in meinem Portfolio zeige. Ich zeige ja nur vielleicht von meiner Arbeit, die ich mache, vielleicht 15% oder 20% der Fotos, die in meinem Portfolio sind, sind auch Bilder, nicht die ich zeigen möchte, aber die Kunden arbeiten. Ich glaube, das geht jedem in der Kreativbranche so. Meistens sind es nicht die Money-Jobs, die man im Portfolio hat, sondern es sind dann die etwas kreativeren Sachen, wo man auch seine eigene Handschrift mehr unterbringt.
Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Kreativen so.
Ich finde das auch voll gut, dass du das einfach auch erzählst, ne? Weil vielen ist das einfach gar nicht bewusst,
Das geht ja nicht darum, dass ich die Money-Jobs jetzt irgendwie schlecht reden will. Die brauchen wir alle, um unser Business zu machen und um auch, um auch Kapital zu haben, um sich den Luxus erlauben zu können, zu sagen, über meinen gebuchten Job hinaus mache ich jetzt nochmal meine Portfolioschüsse, die natürlich auch ausgewählt werden müssen, wo es einen Retouch gibt, die beworben werden müssen. Das geht ja nur dadurch, dass du das jetzt irgendwie so quersubventionierst, ne? Das ist schon eine gute Balance, die man irgendwann finden muss. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mehr Spaß habe an einem Celebrity-Shooting als an einem geilen Werbeshooting, wo ich aber später sage, okay, jetzt fotografiere ich natürlich genau so, wie der Kunde das haben möchte. Und der hat dann zum Beispiel eine genaue Vorstellung vom Licht oder eine genaue Vorstellung von der Ästhetik der Modelle, die ja nicht unbedingt mir als Werbefotograf jetzt gefallen muss. So, trotzdem liefere ich, weil ich Profi bin, saubere Arbeit und ein perfektes Ergebnis. Aber das ist jetzt ja nicht die Arbeit, die ich jetzt auf meiner Website zeige und sage, das ist jetzt meine Handschrift. Ne? Auf meiner Website, was man da sieht, das ist meine Handschrift, das ist das, mein ästhetisches Empfinden. Und ich werde natürlich auch sehr gerne gebucht, um diese Art von Fotos zu machen. Ne? Diese weichen, warmen Künstlerporträts mit Seele, mit Charakter. Das macht natürlich Spaß, aber es ist immer eine gute Mischung aus beiden Bereichen.
Mhm. Hört sich sehr gut an. Da kriegt man auch wieder Lust aufs Fotoshooting. ich kenne deine Bilder, die sehen wirklich toll aus. Ich finde, du kannst es aus den Menschen etwas hervorholen, was sie irgendwie vielleicht irgendwo verstecken. Also aber im positiven Sinne, dass die Seele irgendwie so ein bisschen mehr zu sehen ist. Ich weiß nicht, ich kann das ein bisschen schlecht umschreiben, aber sieht toll aus.
Ich kann das ganz gut beschreiben, weil ich mit Marius so viel arbeite. Also zum einen finde ich es immer wirklich erstaunlich und ich finde, das ist auch eine Kunst. Also nicht nur die Arbeit, sondern dass man überhaupt die Person dazu bringt, dass sie performt. Ne? Also das ist ja auch eine Kunst. Du kennst die Person ja nicht immer. Ist ja bei meinem Job genauso.
Nein, man kennt die Person vielleicht 2-3 Minuten oder so. Und dann sagt man nett Hallo und begrüßt sich im Studio und zeigt, wo der WLAN-Schlüssel ist oder und dann verschwinden die ja schon bei dir dann in der Maske und dann sehe ich die dann nach 2-2,5 Stunden im besten Falle dann irgendwann wieder und dann stehen die dann auf einmal im Licht und dann müssen die liefern.
Genau.
Und die Kunst ist vielleicht, die Leute dann sofort abzuholen und denen ein Gefühl zu geben, du kannst hier nichts falsch machen, wenn du blöd guckst, dann wird das Foto später gelöscht. Die meisten sind erstmal natürlich verkrampft. Also zum Beispiel lasse ich mich unglaublich ungerne fotografieren. Ich mag das einfach überhaupt nicht. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn Leute vor der Kamera stehen.
Was man überhaupt sich nicht vorstellen könnte.
Du meinst, ja. Nee, das ist, nee, also meins ist das nicht. Wenn dann mal ein Pressebild gemacht wird, dann muss man mich da auch echt zu prügeln, dass es ein neues Foto gibt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das gut nachvollziehen kann, kann ich auch wissen, welche Knöpfe ich drücken muss, um die Leute zu entspannen. Du machst natürlich mal einen lockeren Spruch oder nimmst, auch wenn sie ganz aufgeregt sind, einfach die Kamera runter und fragst die was gar nichts mit dem Fotoshooting zu tun hat. Was völlig anderes. Dann sind die erstmal ein bisschen verdutzt und dann holst du die ab und dann irgendwann nimmst du die Kamera wieder hoch und sagst, so und jetzt guck mich mal an, nimm das Kinn ein bisschen hoch. Und auf einmal sind die drin. Und dann zeigst du den Foto auf dem Monitor, sagst und sagen die, oh Mensch, so habe ich mich noch gar nicht gesehen. Oh, das sieht ja super aus. Und auf einmal kriegen die dann Lust. Also ich zeige auch niemandem ein Foto während des Shootings, wo ich nicht weiß, da findet die Person sich gut. So. Weil wenn du jemandem erstmal ein Foto zeigst, das ist zwar noch nicht so ganz gut ausgeleuchtet, aber das wird später noch, dann kannst du es vergessen. Zeig erst was, wenn du auch was zeigen möchtest. Und die meisten haben dann auch Lust, weil am Ende freut sich jeder über ein schönes Foto.
Aber ich kann was dazu noch sagen. Ich glaube, das ist dir selber gar nicht so bewusst, Marius. Ne? Was, also vielleicht gebe ich dir da auch mal so ein Feedback. Ich höre halt auch immer wieder, dass die Leute sagen, dass du einfach unglaublich authentisch bist. Und das ist es. Und das spüren die Leute. Und dadurch fühlen sie sich wohl. Und das, ich arbeite ja auch mit sehr vielen Fotografen. Und das ist wirklich, du bist einfach so, wie du bist.
Ja, das ist natürlich nett, dass du das sagst. Das kann ich nicht so nachempfinden, das ist klar, aber das ist schön, wenn das von außen so wahrgenommen wird.
Und ich habe jetzt die kritischen Fragen.
Oh, jetzt ist das doch hier der. Da bin ich mal gespannt, der heiße Stuhl hier.
Ja, genau. Ja, wir wollen natürlich wissen, was auch mal schiefgelaufen ist. Das macht das natürlich viel spannender. Also sagen wir mal, gibt es irgendein Shooting, wo du sagst, du musst ja nicht unbedingt den Namen nennen, obwohl wir es natürlich toll finden. Wo es halt vielleicht irgendwo mal was schiefgelaufen ist oder was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, was ganz toll war oder eben auch blöd, weil beides ist interessant. Weil es gibt manchmal so Shootings, wo man denkt so, boah, das war so extrem hardcore anstrengend oder irgendwie da ist das Model nicht aufgetaucht und Ausnahmesituation oder irgendwie sowas.
Ja, es geht ja immer mal irgendwie was schief, ne? Dass sich ein Flieger verspätet und man in Stress gerät. Mittlerweile kann ich gut Auto fahren. Es gab mal eine Zeit, wo ich sehr wenig Auto gefahren bin. Und ich hatte mal ein Shooting mit Andrea Sawatzki, der Schauspielerin in Berlin. Und da die Frau Sawatzki in ihrer Filmreihe, die irgendwo im ZDF oder ARD läuft, eine ganz bekannte Filmreihe, da fährt sie eine rote Ente, so dieses Auto, ne? Mhm. CV5, irgendwie so heißt das, glaube ich. Also man merkt schon, ich kenne mich mit Autos nicht aus. So, und dann sind wir nach Berlin gefahren und es sollte so ein Auto ausgeliehen werden, so ein Oldtimer. Wahnsinnig teuer, das Ding, weil das im perfekten Zustand war. Es war auch das Original-Filmauto. Und dann hatte man mir gesagt, ja, du fährst mit dem Assistenten mit dem Zug nach Berlin. Und das ging, also Blitzlampe und sowas, also ein bisschen Koffer gepackt und dann irgendwie 4 große Koffer. Und dann sind wir in Hamburg eingestiegen, kurz nach Berlin rüber. Haben uns dann ein Taxi genommen und sind dann zu dem Oldtimer-Verleih gefahren. Und mein Assistent, der sollte dann, der absolut fahrzeugaffin ist und der sich seit Wochen drauf gefreut hat, mit diesem Auto zu fahren, der sollte diesen Oldtimer dann von dem Verleiher bis hin zu der Location einmal quer durch Berlin durch im Berufsverkehr fahren, zu dem Waldsee, wo wir fotografieren wollten. Und dann kamen wir bei dem Verleiher an und dann sagt der Verleiher, ja, aber Sie dürfen das Auto gar nicht fahren. Sie sind ja unter 25. Und dann sagt, ja, fahren Sie das doch einfach. Und ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich dieses Auto fahren. Ne? Also erstmal nicht Automatik, sondern dann noch so eine komische
also Kupplungsschaltung.
Ja, was war das? Wie hieß das noch? Ja, keine Ahnung. Das war so eine komische Gangschaltung, wo ich einfach da dran ziehen musste.
Ah, ja, so Halbautomatik.
Nee, gar nichts Automatik. Ich weiß nicht, wie die Kupplung heißt. Aber es war, also erst muss ich eine neue Kupplung lernen und dann musste ich mit diesem Auto dann und mit diesem Fotoequipment in dieser Ente einmal quer durch den Berufsverkehr in Berlin fahren. Ich dachte, ich krieg zu viel. Wirklich. Also ich kam, und das Ding war echt teuer. Dass ich das geschafft habe, da anzukommen, im Prinzip mit dann. Dass dann noch Andrea Sawatzki da gesessen hat, das war mir dann völlig egal. Hauptsache, ich habe dieses Auto nicht geschrottet. So, das Fotoshooting, das ging ja ganz schnell. Das war dann nicht das Problem. Aber das war eine Nummer, wo ich morgens gedacht habe, oh bitte, das darf jetzt nicht wahr sein.
Und darf nicht nochmal passieren, so ungefähr.
Nee. Also jetzt wird genau gecheckt, wie alt der Fahrer von dem Mietwagen sein darf.
Aber ich finde, genau aus solchen Situationen lernt man am meisten, dass man es dann geschafft hat. Das sind eigentlich die geilsten Momente, wo man richtig sich in die Hose macht und denkt, scheiße. Na, aber, also ich kenne auch solche Situationen.
Ja, kennen wir alle, glaube ich.
Ja, also ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch nicht unbedingt die Autofahrerin. Ne? Also es, weiß nicht, liegt auch so in meiner Familie und ich hatte auch mal so eine Scheißsituation.
Ja, wenn man gleichzeitig telefoniert und SMS schreibt und sonstiges, ist ja auch kein Wunder.
Ja, aber ich hatte das auch. Ich weiß noch, das war, da hatte ich Dreharbeiten mit Sat.1 und das war auch so schlimm. Ich musste auch einen Wagen zurückbringen. Und ich finde immer, wenn es nicht sein eigener Wagen ist, sondern von jemand anderem, ey, das war Horror, wirklich. Das war in Spanien und ich dachte halt auch so, scheiße, ey, hoffentlich. Und wirklich jede Minute, man fiebert richtig so und denkt so, oh Gott, hoffentlich kommt dieser Wagen an. Ne?
Und man zittert.
Ja. Ja, ich mag es auch überhaupt nicht, Verantwortung für andere zu tragen. Ich finde das ganz furchtbar. Ich schrotte lieber meinen eigenen Wagen, aber nicht den Wagen von anderen.
Ich weiß, ich hatte auch mal ein Shooting, das war, glaube ich, damals Gala Magazin. Und wir hatten teuren Schmuck, aber wirklich teuer. Und ich musste diesen Schmuck vom Juwelier abholen. Und irgendwie so ein Ring kostet mal eben 50.000 Euro. Dann hast du so eine Palette mit Ringen und Armbänder und was weiß ich da. Und das ist so ein kleines Tütchen eigentlich, was irgendwie bei 500.000 dann landet. Und dann musste ich das abholen, drauf aufpassen den ganzen Tag und abends, dass da überhaupt nichts wegkommt. Und da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie das schnell mal eben irgendwo auch hinter dem Sofa fallen kann.
Ja, und war das dann irgendwie versichert?
Ja. Aber okay. Trotzdem, also ich möchte dann nicht denen erklären müssen, ach, na ja, die Kette für 100.000, keine Ahnung, die ist irgendwie verschwunden.
Ja, aber wir haben das häufiger schon gehabt, dass dann, wenn ein teurer Schmuck kommt, dass dann auch Security mitkommt. Ich habe mal für mit Franziska Knuppe ein Editorial fotografiert, auf so einem Pferdegestüt, irgendwo vor Berlin. Und der Schmuck war so teuer, dass die Sicherheitsbeamte mitgeschickt haben, die ihr den Schmuck als letztes, ne, Haare, Styling, alles fertig machen. Und die haben ihr am Schluss, haben sie ihr dann die Kette um den Hals gelegt. Und die haben das nicht aus dem Auge gelassen. Die liefen die ganze Zeit mit. Und ich habe die ganze Zeit gerätselt, was kostet denn diese Kette wohl? Als ich später den Preis gehört habe, habe ich gesagt, okay, gut, das ist gerechtfertigt, dass hier Security dabei ist. Also das ist schon eine wilde Nummer, ne?
Aber dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Also ich hatte ja auch für Chanel gearbeitet und die haben halt auch in dem Fashion-Bereich, da wollte ich mal meine Kette angucken. Ey, das war eine Prozedur. Da habe ich auch so gedacht, ey, warum habe ich überhaupt diese Frage gestellt? Ich musste alles Mögliche unterschreiben. Da waren wirklich Leute, auch Security, die da mitgekommen sind. Ne? Und das musste genehmigt werden und alles. Und ich meinte halt auch so, ja, ich wollte mir das doch nur angucken. Also ich durfte es noch nicht mal anfassen. Aber alleine nur, um sich das anzugucken, musste ich das unterschreiben, diesen ganzen Wisch. Und ich dachte auch so, boah, das ist echter Wahnsinn. Das ist einem so selber gar nicht bewusst.
Die denken dann so ein bisschen so Ocean 11 mäßig. Dann wird das irgendwas ausgetauscht und irgendwie versteckt und auf der Toilette dann nochmal die ganzen Steine ausgetauscht und wahrscheinlich so in der Richtung. Ne? Also, aber schon spannend. Es gibt schon witzige Geschichten, die dann eben so in Erinnerung bleiben, weil man das auch nicht alltäglich hat. Und ich finde das total spannend, dass auch andere das so mal mitbekommen. Marius.
Ja.
Was würdest du sagen, was gehört dazu, was du sagst, oh, ich sehe das Mädchen und denke, oh mein Gott, ja, sie hat Potenzial.
Also es gibt ja diesen Begriff der Aura. Ich habe ja nun schon sehr, sehr viele Modelle gesehen, dadurch, dass man auch als Fotograf sich natürlich regelmäßig neue Gesichter anguckt. Da gibt es Go-Sees, das heißt, die Modelagentur, die schickt neue Gesichter zu dir und du lernst sie kurz kennen, guckst dir das Buch an und es gibt dann Momente, da kommt jemand rein. Und dann denkst du, okay, das ist Aura. Das sind Leute, die kommen rein und die haben eine Ausstrahlung und der gesamte Raum guckt sie an. Und das macht Spaß. Das gibt's bei vielen Models, die eine Energie in einen Raum reinbringen und in ein Shooting, wo jeder mit einem Lächeln im Raum da steht. Das ist ganz interessant. Bei vielen Shootings, wenn das Model vorne posiert, meistens gibt es ja auch dann Kamerateams, die filmen dann das Model da meistens, aber es gibt dann auch Kamerateams, die filmen dann genau die Gegenseite und zwar filmen die den Fotografen, die Haare, Make-up-Frauen, die Stylisten. Und dann gibt es diese Shootings, wo dieses ganze riesige Team da steht und die grinsen alle total dämlich dieses Model an, weil die sich gar nicht darauf konzentrieren, wie ihre eigene Mimik gerade ist, sondern die werden von der Energie des Models so angesteckt, dass alle strahlend dastehen. Und das bringen einige Modelle mit und das ist dann einfach auch ein Selbstgänger, so ein Shooting. Die bieten so viel an und das ist dann eine solche Inspiration, die du in dem Moment erfährst. Das ist aber auch nichts, was man lernen kann. Das sind dann Leute, die haben einfach diese Ausstrahlung. Und die bringen dieser, und zu dieser Ausstrahlung kommt dann noch meistens so ein unfassbar gutes Aussehen. Und diese Kombination, die kann einen als Model wahnsinnig erfolgreich machen.
Ich glaube, manche Sachen kann man auch ein bisschen erlernen, dass man vielleicht, wenn jemand schüchtern ist, nochmal einen Gang zunimmt und sagt, okay, jetzt stelle ich mich aber eben nach vorne und sagt, okay, ich bin da, ich bin hier, guckt mich mal an.
Ja, und zu wissen, wie man selber wirkt. Ne? Also die sehr, sehr guten, sehr teuren Modelle, wenn man mit denen arbeitet, die wissen ganz genau, wie sie gerade aussehen. Vor allem, wenn die schon seit Jahren im Geschäft sind. Die wissen, wie die Haarsträhne gerade fliegt. Da muss nicht die Haare-Make-up-Artistin oder der Haare-Make-up-Artist ständig reinlaufen. Die wissen das schon selber. Die wissen, ob die Haarsträhne genau richtig gerade vorm Auge ist. Und im besten Fall lassen sie die kurz hängen und erst dann nehmen sie die raus. Da ist wahnsinnig viel Erfahrung dabei, auch vor allem zu wissen, wie das Posing zu sein hat. Meistens fühlt es sich für das Model natürlich unnatürlich an, sieht aber für den Fotografen, aus welcher Perspektive er kommt, von sehr weit oben oder von ganz weit unten, sieht sehr unterschiedlich aus, dass sie trotzdem ein Gespür dafür haben, die richtige Pose im richtigen Moment anzubieten. Und das ist einfach eine Erfahrungssache. Ne? Ich glaube, dass du als Model dir auch viel abgucken kannst von Bildern oder das vielleicht sogar vorm Spiegel üben kannst. Ich denke, dass das kann man schon dann erlernen. Und wenn du das dann natürlich dann noch in Shootings anbringst und möglicherweise ein gutes Feedback vom Fotografen bekommst, weil er sagt, Mensch, sieht super aus, was du mir gerade angeboten hast. Das alles kann dich über Jahre natürlich durch dieses Learning im Prinzip weiter nach vorne bringen.
Das würde ich auch sagen. Es gibt einfach Menschen, die das drauf haben. Auch nicht nur Models, auch, sagen wir mal, normale Menschen haben auch oft diese Fähigkeit, dass, wenn sie in den Raum kommen, auch diese Aura eben verspüren oder versprühen. Finde ich faszinierend.
Am Ende des Tages ist es, glaube ich, über allem, wenn du keine Lust auf deinen Job hast, dann wird das auch nichts. Mhm. Und die Leute, die in unserer Branche, ob nun Stylist oder Haare, Make-up oder im Bereich Mode oder Fotografie oder wie auch immer, die Leute, die sich über viele Jahre am Markt erfolgreich halten und einen guten Job machen, die haben auch alle in der Regel Spaß an ihrer Arbeit.
Ja.
Sonst funktioniert das nicht. Und das merken auch die Leute, ob du Spaß hast. Und ich meine, wir sind ja alles irgendwie kreative Leute, die ja nicht irgendwie irgendwann gezwungen wurden, oh, du musst jetzt hier kreativ sein, sondern das haben wir uns alle ausgesucht, weil wir Spaß an unserer Arbeit haben. Und wenn du in einem großen Team arbeitest und alle Spaß haben, was gibt's denn Besseres?
Ja, nichts.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde auch, das ist ja auch ein Privileg, was wir halt auch machen. Also ich muss schon sagen, wenn ich arbeite, also auch das mache, was ich tue, dann vergeht halt auch die Zeit. Klar gibt es auch Tage, die blöd sind, aber so generell ist, finde ich schon, dass es ein Privileg ist, das zu tun, was man wirklich liebt.
Auf jeden Fall. Ja, wir hatten eine sehr schöne Unterhaltung. Ich hoffe, alle konnten das gut verstehen. Ich hoffe, die Aufnahme ist ganz gut geworden, weil wir ja ein Mikro geteilt haben. Ich habe nur gemerkt zwischendurch, du bist ein bisschen weg, aber das wird schon.
Das wird unser Team dann regeln.
Ja, genau, hoffentlich. Es war sehr, sehr interessant und super spannend, mit Marius so ein bisschen Einblick zu bekommen, was er Schönes macht und den ganzen Shootings und Promis. Und eigentlich fehlen mir noch ein paar Promi-Geschichten, aber vielleicht machen wir ja nochmal.
Genau, Marius kommt wieder.
Dann komme ich nochmal wieder. Dann packe ich die Promi-Geschichten aus.
Dann bringe ich eine Flasche Wein mit.
Oder dann werde ich abgefüllt und gefügig gemacht. Okay.
Genau. Jax ist ja gegenüber bei mir. Wir haben ja beide eine Member-Card. Mhm. Und dann geht's los.
Dann geht's richtig ab. Da bin ich aber gespannt. Da wollen alle bestimmt dabei sein, oder?
Ja. Ne? Mit also, Karaoke.
Ja, da haben wir ja ein paar Geschichten, ne? Ne? Ich glaube, die Videos sind nicht mehr online, oder?
Okay, bevor wir das vertiefen. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, aber wirklich, vielen Dank, dass wir so ein bisschen Einblick bekommen haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir vielleicht noch eine Folge machen dürfen. Vielleicht gibt es auch ein paar Menschen da draußen, die uns einen Kommentar oder ähnliches hinterlassen würden, was tatsächlich vielleicht auch sehr spannend wäre zu hören, was Marius auch mal erzählen könnte, weil wir stecken ja immer in der Materie drin und dann ist es gar nicht so einfach, mal von außen zu sagen, okay, erzähl mal das oder das. Deswegen, wir freuen uns auf ein tolles Feedback von unseren Zuhörern und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in unserer nächsten Podcast-Folge, oder?
Ja, mal. Genau. Ne, das nächste Mal mit Marius.
Und mit einer Flasche Wein.
Genau, mit zwei Flaschen Wein.
Wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge. Und dann tschüss, Marius, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.